Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt unglaubliche Geschichten und es gibt auch unglaubliche Gottesdienste. Ich habe von einem sehr speziellen Ostergottesdienst gelesen. Ich habe erst überlegt, ob ich es auch mache, aber ich erzähle es Ihnen nur. Da hat sich nämlich der Pfarrer auf der Kanzel rasiert. Mit Rasierpinsel, mit Schaum und mit Spiegel. Und als er dann fertig war mit der Rasur, hat er zu der Gemeinde gesagt, wenn er jetzt nach Hause geht und erzählt, dann wird jeder sagen, das glaube ich nicht. Und seht ihr, genauso war es an Ostern. Als die Ersten erzählt haben, Jesus ist auferstanden und sie glaubten es nicht. Niemand glaubte es. Das ist der springende Punkt. Gerade im Markus-Evangelium kommt es mehrfach. Immer wieder kommen Zeugen und es heißt immer jedes Mal, und sie glaubten es nicht. Dass ein Pfarrer sich auf der Kanzel jetzt rasiert, das ist unglaublich, aber die Auferstehung, die ist viel, viel unglaublicher. Die widerspricht nämlich jeder Erfahrung, jeder Vorstellungskraft, jeder Logik. Wer gestorben ist, der ist gestorben, der kommt nicht wieder, der ist tot. Der ehemalige schottische Boxweltmeister im Leichtgewicht, Jim Watt, der wurde einmal gefragt, was sollen wir auf deinen Grabstein schreiben? Und dann war seine Antwort, zählt solange ihr wollt, diesmal bleibe ich liegen. Kein Wunder, dass 80% der Deutschen, kein Wunder, dass 80% der Deutschen Zweifel haben an der Auferstehung. Gerade vor kurzem wurde wieder eine Umfrage gemacht vom Meinungsforschungsinstitut INSA Consulere. Und danach glaubt nur jeder Fünfte, 18% waren es genau, nur 18% können sich das vorstellen, dass es eine Auferstehung gibt und gab. Und das Schlimme ist, man hat dann auch noch geschaut, wie das ist, je nachdem, nach Konfession. Unter den landeskirchlichen, evangelisch-landeskirchlichen Christen waren es nur 28%, die gesagt haben, ja, das glaube ich. Bei den Freikirchen waren es 55, aber ist auch wenig für eine Freikirche. Aber kann es Ostern geben ohne Auferstehung? An Ostern geht es ja nicht um Ostereier, Osterhasen, Osterlämpchen, Osterfeuer und Ostergeschenke, sondern da geht es ja um was ganz anderes. Ostern ist nicht das Frühlingsfest, wo man das Erwachen der Natur feiert, sondern Ostern ist das Auferstehungsfest, wo man das Erwachen aus dem Todesschlaf feiert. Ostern ohne Auferstehung, für mich undenkbar. Was für die Auferstehung von Jesus spricht, da möchte ich heute Morgen das an drei Punkten verdeutlichen. Ganz klar, das sind keine Beweise. Denn die Auferstehung, die kann man nicht mit naturwissenschaftlichen Kriterien beweisen. Aber es sind starke Hinweise, sind Indizien. Übrigens kann auch kein Atheist beweisen, dass nach dem Tod nichts kommt. Das ist auch reine Spekulation. Also, was spricht für die Auferstehung? Erstens, für die Auferstehung spricht, dass Gott ein Gott der Lebenden ist. Wenn wir schauen, wie der Gott der Bibel beschrieben wird, dann wird deutlich, dieser Gott ist ein lebensschaffender Gott. Ein Gott, in dem ein unbändiger Wille brodelt, Leben zu schaffen, Leben zu ermöglichen, Leben zu erhalten. Und dann gibt es im Neuen Testament so eine Passage und die ist ganz entscheidend. Da wird Jesus einmal in ein Gespräch verwickelt und zwar von einer Gruppe Sadduzäer hießen die. Und die Sadduzäer, das war eine religiöse Gruppe in Israel, die nicht an ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt hat. Und die haben Jesus in die Zange genommen und wollten ihn da ein bisschen herausfordern, wie das da ist, und haben da so ein bisschen so Geschichten konstruiert und wollten da Jesus quasi sozusagen irgendwo herausfordern. Und dann antwortet Jesus mit Folgendem, mit einer Zusage, die Gott gemacht hat an Mose. Das sagt Gott: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und das sagt Gott, als die schon lange gestorben waren. Das heißt, ich bin der Gott von Abraham, Isaak, Jakob. Und damit wird auch deutlich, ich bin nicht der Gott von denen, die irgendwann mal gelebt haben, sondern ich bin der, der diese Menschen immer noch in der Hand hält. Jesus macht deutlich, Gott ist treu. Und damit sagt er den Leuten, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass der Gott, der sich den Menschen immer wieder liebevoll zuwendet, dass dieser Gott plötzlich im Tod euch quasi fallen lässt und vergisst. Und dann sagt Jesus zu den Sadduzäern: Leute, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern er ist ein Gott der Lebenden. Nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Er hat Menschen geschaffen, weil er Menschen möchte, weil er Gemeinschaft haben möchte. Gott will ein Gegenüber, und zwar ein lebendiges Gegenüber, kein totes. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, wo und mit wem Gott redet, und zwar es sei in Zorn oder in Gnade, derselbe ist gewiss unsterblich. Die Person Gottes, der da redet, und das Wort zeigen, dass wir solche Kreaturen sind, mit denen Gott bis in die Ewigkeit und unsterblicherweise reden will. Gott ist ein Gott der Lebenden. Einem 60-jährigen Mann erscheint im Traum ein Engel und sagt zu ihm, du hast einen Wunsch frei. Gott will dir eine neue Ostererfahrung schenken. Aber überlege gut, was du dir wünschst, denn Gott erhört die Gebete manchmal ganz anders. Der Mann überlegt und dann sagt er nicht gerade sehr christlich, ich möchte eine Frau, die 30 Jahre jünger ist als ich. Als er am nächsten Morgen neben seiner Frau aufwacht, ist er 90. Gottes Schöpfermacht war nicht ein einmaliges, nicht ein punktuelles Ereignis, so etwa, gut, am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, Gott hat den Menschen das Leben geschenkt, Gott hat vielleicht sogar an Ostern, sagen manche, den Tod besiegt, aber das war's. Nein, das war's eben nicht. Ostern ist nicht das Ende von Gottes Schöpferwirken. Gott ist weiterhin schöpferisch tätig. Es ist ihm eine Lust zu schaffen, zu beleben, Perspektive zu geben, Zukunft zu geben. Denn sein Schöpfermacht, das ist sein ureigenstes Wesen. Das ist genauso wie bei einem kreativen Menschen. Sagen Sie mal zu einem kreativen Menschen, ich möchte mal, dass du das nächste halbe Jahr nicht mehr kreativ bist. Oder sagen Sie einem musikalischen Menschen, du brauchst nichts mehr singen, nichts mehr spielen. Nein, der Mensch wird immer gemäß seiner Wesensart handeln. Ein Mensch, der Musik liebt, der wird keine Situation auslassen, um zu musizieren. Und so ist es bei Gott auch. Gott ist ein schöpferischer Gott. Ein Gott, der das Leben liebt, ein Gott, der lebt, und darum drängt ihn seine schöpferische Kraft sozusagen und sein Wesen dazu, dass er immer wieder diese Fähigkeiten einsetzt. Und das heißt, so wie er damals Jesus auferweckt hat, wird er das auch mit uns tun. Es hat mal jemand die Frage gestellt, was würde eigentlich Jesus bei einer Beerdigung sagen? Wir werden das nie erfahren. Denn in den Evangelien brach jeder Trauerzug ab, wenn Jesus dazukam. Das heißt, in seiner Gegenwart konnte der Tod nicht weiter existieren. Sobald ein Toter seine Stimme gehört hat, erwachte er zum Leben. Und dann setzt Jesus diese Linie fort, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist keine Einzelstimme, diese Aussage, sondern die geht durchs ganze Neue Testament, eine zentrale Aussage. Dass Jesus auferstanden ist und dass alle, die zu ihm gehören, werden genauso wie er auferstehen. Wenn diese Botschaft nicht der Wahrheit entsprechen würde, liebe Gemeinde, dann wäre Jesus entweder ein Betrüger, ein Lügner oder einer, der selber in die Irre geführt wurde. Dann wäre das ganze Neue Testament ein Märchenbuch, dann wäre eigentlich das Christentum ein großer Irrtum und die Kirche ohne Sinn. Und deswegen sagt der Paulus im 1. Korintherbrief, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die Predigt vergeblich und dann ist euer Glaube auch vergeblich. Und wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Wenn Jesus gestorben ist und im Grab verwest, dann ist das Evangelium wertlos. Dann wird unser Gottesdienst zur Märchenstunde, wo man so alte Geschichten erzählt, so nach dem Motto, es war einmal und ist nicht mehr. Aber dann wäre es besser, wir hätten ausgeschlafen. Dann hätten wir uns nicht heute Morgen schon hier um 6 Uhr getroffen zum Gottesdienst. Dann doch lieber Osterurlaub machen, wegfahren, dann können wir den Laden hier dicht machen. Aber die Frage ist, hätte eine Bewegung solch eine Dynamik entwickelt, wenn sie auf einem Irrtum oder gar auf einer Lüge aufgebaut wäre? Hätte der christliche Glaube als Illusion so viel Kraft, Millionen Menschen zu trösten, zu ermutigen? Könnte ein toter Jesus, ein Lügner, ein Betrüger oder Selbstbetrogener, könnte der das Leben verändern? Kaum vorstellbar. Und das heißt, für die Auferstehung spricht erstens, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und dass Jesus davon gesprochen hat, und sein Wort bis heute wirkt. Zweitens aber, für die Auferstehung spricht, dass Jesus der Auferstandene Menschen verändert hat. Er hat Menschen verändert. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Nach der Kreuzigung Jesus beerdigt. Da standen seine Jünger, seine Freunde, die standen alle vor dem Nichts. Das heißt, plötzlich waren alle Hoffnungen, alle Träume geplatzt. Sie hatten sich getäuscht, alles aus. Jesus hat nicht gesiegt. Gott hat nicht eingegriffen, als er am Kreuz hing. Gott hat keine Legionen Engel geschickt. Und die Jünger, die sich Jesus anvertraut hatten, sie waren entsetzt. Sie waren desillusioniert, enttäuscht. Alles war zerbrochen. Ihr Glaube, ihr Hoffnung, ihr Konzept, alles verbrochen. Alles zerbrochen, alles vorbei. Ein Bild des Jammers. Die einen sind geflohen, haben sich versteckt vor den Römern und den anderen. Die anderen sind schon wieder nach Hause gegangen, haben gesagt, Kapitel abgeschlossen, leider geirrt. So berichtet uns die Bibel. Aber dann passiert etwas. Dann passiert plötzlich nach 3 Tagen etwas, dass diese verängstigten, diese enttäuschten Menschen, dass die plötzlich in die Öffentlichkeit treten und diese Botschaft verkündigen von Jesus, dem Auferstandenen. Die Menschen, die verzagt waren, die traurig waren, die Menschen, die ungläubig waren, die treten auf einmal auf, voller Gewissheit, voller Überzeugung, Jesus lebt. Das heißt, aus Angsthasen werden mutige Zeugen, Leute, die Spott, Verfolgung, Gefängnis bis zum Tod auf sich nehmen. Und das heißt doch, da muss etwas passiert sein. Da muss was passiert sein, was diese Menschen komplett verändert hat. Etwas, was alles, was bisher vorstellbar war, auf den Kopf stellt. Und ich denke, das war die Auferstehung von Jesus. Das ist natürlich kein Beweis. Aber es ist ein ganz starkes Indiz. Denn diese Kehrtwendung, wie aus sozusagen dieser Stimmungsumschwung, wie kommt der zustande? Man muss sich klar machen, von den Jüngern Jesu sind nach der Überlieferung die meisten der Jünger Jesu sind als Märtyrer für den Glauben gestorben. Und der Johannes, der starb in der Verbannung. Hätten diese Leute diesen Preis gezahlt für eine selbst erfundene, für eine selbst inszenierte Lüge, Solche Konsequenzen nimmt man doch nur für eine Sache auf sich, wenn man felsenfest davon überzeugt ist. Das macht man nur für jemanden, der wirklich die Welt auf den Kopf stellt. Und man muss wissen, dass die Römer das so gehandhabt haben bei den Christenverfolgungen, dass sie immer zu den Christen gesagt haben, du hast jetzt immer noch die Wahl. Sag dich ab von diesem Jesus, sag dich ab von diesem Glauben und du bist ein freier Mann, eine freie Frau. Und trotzdem haben die Christen diese Botschaft nicht widerrufen, den Glauben nicht widerrufen. Hätten sie das getan für eine selbsterdachte, erfundene Geschichte, das muss man erstmal erklären, wenn man die Auferstehung bezweifelt. Und bald schon erlebt diese Jesusbewegung eine richtige Massenerweckung in alle Teile der Welt, unter abenteuerlichen Bedingungen, oft im Untergrund gegen die Staatsmacht. Ganze Kulturen haben sich ihm zugewandt. Bis zum heutigen Tag passiert das auf der ganzen Welt. Heutzutage mehr in anderen Teilen der Welt, leider wie in Deutschland und Europa. Wir sind momentan unter so einer Glocke, wo irgendwie vielleicht ein Gericht Gottes ist. Aber in anderen Teilen der Welt sieht es anders aus. Gehen Sie mal nach Südamerika, gehen Sie mal nach Afrika, nach Indien. Wie viele Menschen dort momentan zum Glauben kommen, selbst in islamischen Ländern. Dort, wo nicht evangelisiert, nicht missioniert wird, wo es keine Kirchen gibt, da passiert Folgendes, dass ganz viele berichten, dass Jesus ihnen in einer Vision, in einem Traum erscheint. Und sie plötzlich erkennen, der lebt, ähnlich wie das dem Paulus passiert ist. Und die Folgen sind bis heute manchmal ähnlich radikal wie bei den Jüngern damals. Das ist für mich ein Zeichen für die Wahrheit der Auferstehung. Spricht dafür, dass Menschen durch den auferstandenen Jesus radikal verwandelt werden. Das ist das Zweite. Für die Auferstehung spricht, dass der Auferstandene Menschen verändert. Und drittens, für die Auferstehung spricht, dass Menschen eine Ahnung davon haben. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben. Sogenannte Materialisten oder Atheisten. Aber weltweit betrachtet ist das eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Das heißt, der weitaus größte Teil der Menschheit glaubt daran, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und selbst viele nicht religiöse Menschen glauben auch, dass es irgendwie weitergeht. Woran liegt das? Ich vermute, weil wir Menschen tief in unserem Inneren so eine Urahnung haben, eine Urahnung, dass es nach dem Tod weitergeht. Das lässt die Menschen nicht in Ruhe. Man könnte sagen, das ist so eine allumfassende, weltweite Ahnung, eine Art unbewusstes, kollektives Wissen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Sterbende begleitet hat. Erstaunlich ist dabei, dass oft der Moment des Sterbens für den Sterbenden keine Qual ist, sondern meist sterben die Menschen ruhig, gelassen, manche sogar mit einem Lächeln. Und vor allem bei gläubigen Menschen kann man das erkennen, kann man oft spüren, diesen tiefen Frieden. Warum haben diese Menschen sozusagen kurz vor der Schranke sozusagen, wenn es hinübergeht in den Tod, warum haben diese Menschen so einen Frieden? Weil sie spüren, dass jetzt alles aus und vorbei ist? Nein. Sondern weil sie wohl schon etwas spüren, vielleicht sogar schon etwas sehen von dem, wie es weitergeht. Und dass sie wissen, jetzt gehe ich heim zu Gott. Das ist nicht das Ende, nicht endgültig. Es geht weiter, ganz anders als hier auf der Erde, noch viel schöner. Und das hat schon der Apostel Paulus damals den Christen geschrieben in Thessaloniki, im ersten Thessalonicher Brief. Da waren natürlich auch viele Christen, haben Menschen verloren, Angehörige, und sie waren traurig und haben gesagt, was ist jetzt mit denen? Werden die auch weiterleben wie Jesus? Und da schreibt der Paulus im 1. Thessaloniker 4. Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. dann braucht ihr nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, und ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Für Christen ist der Tod, dieses große Tabu in der Gesellschaft, kein endgültiger Abschied. Wir können uns bei allem Leid und aller Trauer über den Verlust eines Menschen auf ein Wiedersehen bei Gott freuen. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Nehmen Sie diesen Satz mit. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Wer an die Auferstehung glaubt, der lebt getroster, gelassener, mutiger. Und die Frage, ob ich das glauben kann, das ist keine Bagatellfrage. Weil die Antwort darauf, die beeinflusst mein Leben, hier auf der Erde. Wenn ich an die Auferstehung glaube, dann hat das Konsequenzen. Dann werde ich mich auch darauf ausrichten, vorbereiten. Dann werde ich mich nicht nur um all die Dinge in dieser Welt drehen und um mich selber drehen. Dann werde ich auch andere Prioritäten setzen. So wie Jesus sagt, dann werde ich eben auch Schätze im Himmel sammeln. Was heißt das? Schätze im Himmel sammeln heißt, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die für Gott wichtig sind. Und so fasse ich zusammen, für die Auferstehung spricht, dass Gott ein Gott der Lebenden ist. Für die Auferstehung spricht, dass Jesus die Menschen verwandelt hat, bis heute. Und für die Auferstehung spricht, dass Menschen eine Ahnung haben, dass es da weitergeht. Im Zweiten Weltkrieg hatte man eine Londoner Kirche für das Erntedankfest geschmückt. Und unter den verschiedenen Gaben am Altar, da gab es auch so einen Ehrenkranz aus Mais. Aber in der Nacht zu diesem Erntedanksonntag, da gab es einen Luftangriff auf London, weite Teile der Stadt und auch diese Kirche sind in Schutt und Asche gelegt worden. Und somit konnte natürlich kein Gottesdienst stattfinden. Die Monate vergingen, es wurde Frühling. Und da bemerkt jemand in diesem Bombenkrater, wo diese Kirche gestanden hat, so zartgrüne Flecken. Dann wird es Sommer und die Flecken breiten sich aus, diese grünen. Und im Herbst wurde im Drummer Grundstück der Mais reif. Die Bomben und die Zerstörung konnten das Leben der Maiskörner nicht auslöschen. Und die Christen haben eine tiefe Symbolik darin gesehen. Sie haben darin eine Symbolik gesehen für die Auferstehung. Das Leben ist stärker als der Tod. Und alle Hoffnungsträger sagen Amen.